Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost, dem Podcast, in dem wir, Theresa Bäuerlein und ich, Sarah Steinert, unserer Leidenschaft nachgehen und gutem Essen hinterher spüren. Was macht ein gutes Produkt, ein gutes Gericht oder ein gutes Restaurant aus? Was sind aktuelle Trends der Food- und Gastroszene? Mit all diesen Themen beschäftigen wir uns hier. Und dafür treffen wir uns einmal im Monat mit anderen Foodies, mit Köchinnen und Köchen, mit Ernährungspsychologen, mit Food-YouTubern, mit Sternejägern und als Premiere in dieser Folge mit einer Sommelière, aber nicht mit irgendeiner, sondern mit der Chefsommelier im Zwei-Sterne-Restaurant der Weinbar Rutz mit Nancy Großmann. Hallo Nancy.
Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Du bist seit über 10 Jahren bist du IHK-geprüfte Sommelier hier in der Weinbar Rutz, einem Zwei-Sterne-Restaurant.
Musst du das so genau sagen mit dem Alter eigentlich? Das macht mich so alt gerade.
Ach komm, über 10 Jahre. Du bist ja noch wahnsinnig jung. Ich habe mal gehört, wenn man unter 40 ist, dann darf man sich nicht alt fühlen. Okay. Also in diesem Sinne, also bist du seit 10 Jahren, bist du IHK-geprüfte Sommelier und seit letztem Jahr, seit Anfang 2018, bist du in der Berlin eigentlich schon legendären Weinbar Rutz, Restaurant und Weinbar. Das Restaurant von Marco Müller hat 2 Sterne und gehört damit zur Top-Gastronomie, kann man sagen, in Berlin. Und wir sind heute hergekommen, weil Theresa und ich mal verstehen wollen, worum es eigentlich bei gutem Wein geht. Es gibt wahnsinnig viele Rebsorten, es gibt wahnsinnig viele Weingüter. Und wir wollen versuchen, mit dir zusammen mal so ein bisschen Licht in den Weindschungel zu bringen.
Also diese große Wand mit den Weinflaschen hier repräsentiert ziemlich genau das, was mich am Wein, was mir beim Wein Hemmungen macht, weil ich sehe hier diese unendlich verschiedenen Flaschen und ich hätte jetzt gar keine Ahnung, wie ich da irgendwas finden soll. Also ich muss sagen, ich kenne mich nicht gut aus mit Wein, ich kenne mich gut aus mit Essen und deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit dir reden, weil ich sehr gerne wissen würde, einfach mal so richtig die Basics, wie finde ich denn einen guten Wein? Wo fange ich überhaupt an? Ich weiß, das ist eine sehr allgemeine Frage, aber
es ist eine sehr allgemeine Frage. Ich versuche es jetzt auch nicht zu detailliert, also was heißt zu detailliert zu beantworten, aber wie fange ich direkt an? Ich finde, die Thematik beim Wein ist, was oft wir können, das kann man sicherlich auch noch auf andere Themen projizieren, aber letztendlich ist der Wein ja ein Genussmittel und das, was am Ende wichtig ist, ist der Geschmack. Und auch wenn du noch nicht viel Wein in deinem Leben getrunken hast, ist wichtig das Ergebnis. Und wenn es dir schmeckt, es ist immer so ein bisschen verpönt, man sagt, es schmeckt dir, aber ich finde es trotzdem wichtig, weil letztendlich ist das erstmal der erste, wenn das funktioniert, kommt mehr. Du musst es verstehen, es muss dir schmecken und es muss dir gefallen. Es gibt ja auch Menschen, die mögen keinen Wein.
Ja, ist es nicht auch ein erworbener Geschmack, so ein bisschen?
Natürlich, das, was du nicht kennst, ist ja oft bestes Beispiel. Es gibt ganz viele Dinge. Ich bin jetzt 1,5 Jahre hier und ich wurde mit Rote Beete therapiert. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Rote Beete gegessen wie hier. Ich hasse eigentlich Rote Beete und ich fange jetzt an, Rote Beete zu mögen.
Weil du sie früher nur diese ekligen Scheiben aus dem Glas kanntest?
Genau, im Kindergarten, die alle essen mussten zum Nachtisch und das war ganz schrecklich. Und das, du wurdest dann für etwas gezwungen, es hat ein schlechtes Erlebnis in dir bewirkt, was nachhaltig dann gewirkt hat.
Okay.
Inkludiert jetzt beim Essen, ich will jetzt nicht meine Vorlieben da aufzählen, aber genauso ist es auch beim Wein. Du hast das vielleicht mal probiert, hast dann genau das Falsche probiert und hast dir gesagt, das wird mir nie schmecken. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt und du vielleicht einen gewissen Geschmack hast, kannst du eigentlich systematisch, bin ich der Meinung, fast jeden zum Weintrinken animieren.
Okay, und was wäre das für eine Systematik? Hast du da ein System?
Meistens ist es ja so, dass es sich so entwickelt, wenn man sich das Verhalten von Menschen anguckt, was sie essen und trinken ist, dass wir heutzutage ja eigentlich sehr süß Dinge konsumieren. Also ob es jetzt Kaffee, Tee, so ist es auch beim Wein. Ne? Du kannst natürlich Weine, gibt es in unterschiedlichen Kategorien. Du hast Weine, die ein bisschen Restzucker mit dabei haben. Dann gibt es welche wie Spätlesen, Auslesen, die deutlich mehr Zucker haben. Es gibt natürlich überwiegend auch den trockenen Wein. Und wenn du natürlich dich da so erst rantasten möchtest, da gibt es geniale Weine, die einfach mit ein bisschen Restzucker dir ganz leicht sozusagen den Zugang zur Weinwelt schaffen. Weil jetzt kann man sich fragen, ja, wieso, was macht der Zucker? Er macht einfach das, dass sich deine Zunge wohlfühlt. Weil dem ersten Kontakt vom Wein mit der Zunge habt ihr Zucker reagiert an der Zunge ja gleich an der Spitze. Und es ist immer, ich vergleiche das immer gerne mit der Muttermilch, die ist ja auch ein bisschen süßlich und die macht ja auch sofort den Zugang, dass es sozusagen schmeckt. Und so ist es auch beim Wein. Und dann am Ende, meistens geht es klassisch bei den etwas restsüßeren Weinen los und später wirst du immer trockener. Ich glaube, ich habe meinen ganzen Freundeskreis jetzt mit Restsüß zu trocken zum Trinken bewegt. Ja.
Und wie hast du sie dazu gekriegt? Passiert das von selbst?
Ja, das funktioniert eigentlich so, dass sie eigentlich ursprünglich hat man, das mal ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, trinkt man Mixgetränke, so war das früher in der Jugend und dann hat man angefangen, ich kann jetzt nur für die Berliner Jugend reden, um Gottes Willen, das ist glaube ich in der Weinwelt, wenn du in einer Weinregion groß wirst, ist es nochmal ganz anders, weil du dann glaube ich auch gleich die entsprechenden Weine mit zur Verfügung hast, aber hier ist es dann so, dass du halt dich dann das einfach auch mal sagst, du nimmst eine Flasche Wein mit und lässt alle probieren und dann so, oh, das kann ja auch fruchtig sein, das kann obstige Aromen mit sich bringen, was sehr, ja, was auch gut schmeckt an der Stelle.
Es hilft natürlich, wenn man was dazu erzählt bekommt, ne? Also ich finde, man kann Sachen immer mehr wertschätzen, wenn sie einem erklärt werden.
Absolut.
Bist du dann diejenige, die beim Abendessen mit den Freunden den Wein immer erklären muss?
Also wir sind jetzt an dem Punkt, dass sie alle sagen, das muss gut sein, weil sie hat es mitgebracht, wo ich dann aber mal sage, gut, das sind unterschiedliche Geschmäcker, aber ich kenne euch halt von dem über Jahre und weiß, wie euer Trinkverhalten ist, deswegen ist es wahrscheinlich, weiß ich, dass es eher so die Bouquet-Rebsorten sind, aber da, das ist ja mein Beruf, das mache ich sozusagen täglich, dass ich mir die Menschen angucke, die im Restaurant sitzen und versuche, den kompatiblen Geschmack von ihnen auf sozusagen zum Menü korrespondieren zu gestalten.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt zu dir hierher kommt und dir so ungefähr sagt, wenn man, sag ich mal, wie Theresa und ich zwar schon öfters mal Wein getrunken haben, keine Kenner sind, aber vielleicht schon so ein bisschen auch eine Idee haben, der Wein schmeckt mir häufiger, der eher nicht so, dass du bestimmt in der Lage bist, uns irgendwie so viele Weine zu präsentieren, wo wir bei, keine Ahnung, wahrscheinlich 80% sagen würden irgendwie, ah super, ja, da ist auf jeden Fall was dabei. Mhm. Wie ist es jetzt aber nochmal vielleicht so eine Stufe niedriger? Also ich weiß jetzt, bei mir ist es zum Beispiel so, ich trinke wirklich eigentlich immer gerne Riesling. Mhm. Ich mag Chardonnay meistens nicht, wenn er zu parfümiert ist. Und das, wenn ich dann aber im Supermarkt bin oder auch in einem Restaurant, wo es vielleicht keinen Sommelier oder keine Sommelier gibt, fällt mir das extrem schwer, mich dann irgendwie zu orientieren. Also mache ich es über den Preis, mache ich es über ein Label. Manchmal weiß ich dann schon, ach, von dem Weingut habe ich schon öfters was getrunken, schmeckt mir häufiger. Vielleicht mal so auf dieser Ebene. Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, daran kann man sich schon so halbwegs orientieren, wenn man vielleicht schon so ein bisschen seinen eigenen Weingeschmack kennt?
Ich mache jetzt mal einen Vergleich. Und zwar, wenn wir, das ist gerade eine Entwicklung, die stattfindet. Ne? Heutzutage ist es noch so, dass, was glaubt ihr denn, wo der Großteil der Menschen den Wein kauft, den sie trinken?
Also ich würde sagen im Supermarkt, oder?
Genau.
Ja. An der Tankstelle vielleicht?
Nein, also der Großteil der Weinflaschen, die in Deutschland verkauft werden, ich kann es jetzt leider nicht auf den Prozentsatz runtersagen, aber der wirklich erstaunliche Großteil wird in einem spontanen Kauf am Abend im Supermarkt getätigt. Und wir sind da noch Längen unter einem Wert von 5 €, der pro Flasche ausgegeben wird.
Ist das deutschlandspezifisch auch?
Ja. Ja. Frankreich, Spanien sind deutlich und Italien vor allen Dingen auch, da sind wir bei den Ländern schon in einem in einer anderen Kategorie, wo die Menschen einfach mehr Geld für Wein ausgeben.
Und auch anderswo kaufen?
Anderswo kaufen und auch ein anderes, ich will jetzt nicht sagen Verständnis, aber ich glaube, die Deutschen sind generell etwas später dran. Das heißt ja gerade, wir haben jetzt gerade so dieses Bewusstsein, dass vielleicht wir jetzt über Jahrzehnte eine Kultur von Essen, was konsumiert wird, dass wir grundsätzlich der Deutsche ja doch eher noch dieses Motto lebt, Geiz ist geil. Mhm. Und das, was wir auch beim Essen leben, gibt es genauso auch beim Wein.
Das hatten wir auch in dem Gespräch mit Julian Walter. Der hat uns das genauso erzählt, dass deswegen auch Sternegastronomie, dass das in Deutschland das viel schwieriger ist, sich als Sternegastronomie durchzusetzen, weil die Leute, also weil es wenige Leute gibt, die bereit sind, so eine gewisse Menge an Geld zu bezahlen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil diese Haltung oft einfach nicht da ist.
Genau, und diese Bereitschaft, so viel Geld dann dafür auszugeben, ist nochmal ganz anders, als es jetzt vielleicht in Amerika, Frankreich, Österreich und Italien ist. Ja. Das ist deutlich spürbar. Oder auch die skandinavischen Länder. Da wird viel, viel mehr Teil des Einkommens einfach für Ernährung mit ausgegeben. Und daher muss ist, glaube ich, noch ganz viel Arbeit angesagt. Ich muss wirklich sagen, ich habe den Luxus. Ich bin hier ins Rutz gekommen. Meine Vorgänger haben schon ganz, ganz viel geschafft. Hier wurden ganz viele Menschen schon zu super interessierten Weintrinkern herangezogen. Aber das machst du eigentlich im täglichen Geschäft. Du versuchst, Menschen dazu begeistern, dass Wein halt unheimlich komplex ist und unheimlich viel Spaß machen kann und schmecken kann und vielleicht auch natürlich am Ende ein anderer Rausch ist als jetzt der Biergenuss. Ja. Aber das ist ja jedem an selber überlassen.
Ich finde es auch ganz schön, wenn wir gleich nochmal so eine Situation nachstellen können, als wären wir jetzt hier abends bei dir und du uns dann vielleicht wirklich mal anhand von einem Wein mal erklären kannst, worauf es da so ankommt und versuchst uns quasi das mal schmackhaft zu machen, obwohl ich glaube, Theresa und ich sind auf jeden Fall jetzt keine
Abnehmer.
Wir sind gute Abnehmer. Aber nochmal zurück in diese Supermarktsituation. Du hast schon gesagt, die meisten kaufen in Deutschland ihren Wein unter 5 Euro im Supermarkt. Und jetzt möchte ich aber mir den guten Wein vielleicht besorgen und ich würde auch mehr als 5 Euro ausgeben. Was mache ich?
Ich muss jetzt sagen, ich habe auch 3 Jahre im Handel gearbeitet. Es gibt mittlerweile rüsten, glaube ich, jede Menge Supermärkte nach. Das Weinangebot, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Du hast natürlich nicht in jedem Laden einen ausgebildeten Sommelier oder einen Weinverkäufer mit zur Stelle. Es wird viel mit Expertisen gearbeitet. Also ich habe jetzt schon öfters gesehen, dass einfach auch kleine Labels mit aufgebracht sind im Weinregal, wo man sich was dazu durchlesen kann. Ist dann die Frage, ob man immer dazu Zeit hat. Ich persönlich finde es immer noch am schönsten, wenn man direkt einen Menschen sozusagen besucht im Laden und sich die direkte Emotion abholt, weil Wein ist ein Produkt, was einfach durch Emotionen lebt. All das, was du vielleicht schon mit dem Winzer, mit dem Wein erlebt hast, kannst du ganz anders transportieren. Das macht man natürlich so im Restaurant, aber das machst du auch im Handel. Da bist du natürlich immer auf der sicheren Seite, wenn du jemanden hast, der vielleicht ein Weinhändler des Vertrauens oder genau so, wie du entscheidest, wie du für dich eine gute Qualität an Lebensmitteln einkaufst, genau so kannst du das auch für deinen Wein entscheiden. Weil es ist natürlich logisch, dass in einem Wein, der 1,99 kostet, nicht das drin sein kann an Qualität, was man vergleichbar mit einem Stück Fleisch, was 1,99 kostet.
Aber das finde ich schon nochmal interessant. Also was bestimmt den Preis eines Weines? Also im Supermarkt, du hast gesagt, geht es bei 1,99 los und dann geht es ja selbst dort hoch bis, weiß ich nicht, vielleicht so 25 Euro. Was bestimmt den Preis?
Das, was ein Wein ausmacht, ist natürlich die Qualität des Weines. Du hast unterschiedliche Qualitätsstufen. Wie macht man jetzt Qualitätsstufen aus? Ne? Ich muss immer wieder sagen, wir haben unterschiedliche Vereinigungen in Deutschland. Ich nenne jetzt mal als Beispiel den Verband der deutschen Prädikatsweingüter. Da wird viel dafür getan, dass der Endkonsument letztendlich versteht, umso mehr auf dem Etikett steht, umso ortsspezifischer und je genauer es draufsteht, desto hochwertiger ist der Wein.
Das heißt zum Beispiel, können wir das mal an einem Beispiel vielleicht festmachen? Also hier sind ja alle Flaschen, die hier stehen, haben, glaube ich, diesen Stempel, ne?
Na fast.
VDP ist das immer, der Verband Deutscher Prädikatsweine. Also hier steht zum Beispiel neben mir ein Riesling von 2012. Wagner Stempel, ist das Weingut?
Genau, ja.
Okay, und jetzt haben die hier eben einmal diesen VDP-Adler, ne?
Ja.
Und das.
Und jetzt hast du, was noch auf dem Etikett steht, du hast das Kleingedruckte.
Porphyr.
Porphyr, genau, das ist Porphyr. Die Gesteinsart, auf dem der Riesling wächst. Und wenn du die Flasche mal umdrehst, das Rückenetikett verrät dir noch deutlich mehr. Wir haben jetzt sozusagen einen Ortswein, weil VDP hat das ähnlich dem französischen System angeglichen und ist auf dem Weg, dass sozusagen du einen Gutswein hast, einen Ortswein und am Ende dann an der Pyramidenspitze das große Gewächs. Wir sind jetzt hier im mittleren Teil der Pyramide und haben einen Ortswein. Deswegen steht dort Sieversheim, Riesling, Trocken.
Ja.
Da kommen wir genau zu dem Punkt, dass auf dem Etikett schon mal eingegrenzt wird, dass der Riesling aus einer Ortschaft kommt. Nächste Stufe wäre dann, dass es aus einer qualifizierten Lage kommt. Und wenn du dir die Flasche rechts daneben anguckst, da steht jetzt der Höllberg drauf. Das ist sozusagen eine gute, erträgebringende Lage, die als großes Gewächs klassifiziert ist.
Das weiß ich natürlich alles nicht, wenn ich mich damit nicht beschäftige. Allerdings frage ich mich jetzt, kann man jetzt sagen, je mehr Angaben eigentlich, je spezifischer der Wein, die Rebsorte zugeordnet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch ein guter Wein ist.
Da bist du schon auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Es machen sich natürlich viele, nur weil es denn draufsteht, ist es natürlich nicht immer dann auch das richtige Indiz. Das ist natürlich...
Inwiefern nicht?
Nur weil du eine Lage raufschreibst, die, wenn wir jetzt den Fuchsberg nehmen würden hier in Berlin oder einfach mal jetzt ein imaginäres Beispiel dafür und wir die Lage auf das Etikett schreiben, ist das noch kein Indikator dafür, dass wirklich gute Trauben und ein gutes Terroir vorhanden ist.
Was macht denn das Jahr aus?
Das Jahr macht viel aus. Das ist ja das Spannende sozusagen. Du hast jedes Jahr hast du neue Herausforderungen. Ne? Du hast jetzt eine tolle Lage, wie jetzt zum Beispiel eine große Gewächslage. Aber wie gehen die Rebstöcke, die vielleicht etwas älter sind? In der Regel sind das auch in den großen Gewächslagen die Rebstöcke, die um die 50 Jahre alt sind. Das ist jetzt nicht pauschalisiert für die ganze Nation, aber du hast dann meistens schon die älteren Rebstöcke draufstehen. Und die älteren Rebstöcke können natürlich auch besser mit Temperaturschwankungen umgehen. Junge Rebstöcke, das ist wieder vergleichbar mit den Menschen auch, ne? Ein junger Mensch kommt vielleicht am Anfang, also im Leben braucht er noch ein bisschen Hilfe von außen, damit er den richtigen Start ins Leben kommt. Aber wenn du dann umso älter du wirst, bist du immer mehr verwurzelt. Und so ist es auch mit der Rebe. Umso tiefer sie dann wurzelt in den Boden, umso mehr hat sie die Möglichkeit, sich von den Nährstoffen in der Tiefe der Erde zu versorgen. Und wenn es jetzt mal über 4 Wochen nicht regnet, hat sie immer noch die Möglichkeit, aus der Tiefe das Wasser zu holen. Hat eine junge Rebe jetzt an der Stelle nicht. Deswegen kann dann zufällig auch oder bewusst bewässert werden. Aber das macht dann so eine große Lage aus an der Stelle.
Aber ich muss jetzt aber nochmal fragen. Also das heißt, der Jahrgang ist auch immer, das ist doch dann nicht das Alter, das ist jetzt eine richtig blöde Frage wahrscheinlich, aber das ist ja nicht das Alter des Rebstocks.
Seht ihr, jetzt sind wir schon ein Stöckchen gekommen.
Das ist schon kompliziert.
Das ist ja schon angekündigt. Ne? Ja. Der Jahrgang, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in den Weinbaukalender gucken, gibt es ja immer einen Ablauf. Es geht los, dass die Rebe anfängt zu wachsen. Du hast eine Blüte. Die Blüte wird bestimmt natürlich auch mit von den Temperaturen. Nehmen wir an, wir haben ein Jahr, wo es ganz, ganz viel regnet und es blüht. Und die Blüte verrieselt schon zu sehr, weil wenn sich die Trauben nicht sofort bilden können, dann ist es eigentlich, hoffen die Winzer natürlich immer drauf, dass du eine gute Blüte hast, damit du einen ordentlichen Amount, da kommt jetzt gerade noch mal ein bisschen ins Englische, aber eine gute Menge an Trauben hast an der Stelle sozusagen. Und dann es möglichst auch trocken ist, weil dann, wenn du wieder viel Regen hast, dann kann es passieren, dass es schnell zu Pilzbildungen kommt und das natürlich dann auch den Weinbau, also den Weinwuchs oder den Rebstockwuchs beeinflusst. Und das ist jedes Jahr aufs Neue spannend. Dieses Jahr haben wir wie soll ich sagen, es sind Extreme. Ne? Man kommt trocken durch die Blüte, dann gab es auch schon ganz, ganz kalte Situationen wieder, dass es von heiß auf kalt gegangen ist. Und das merkt sich die Rebe natürlich am Ende auch. Das ist immer, deswegen haben auch alle ganz, ganz gespannt jetzt auf den Jahrgang 2018 geguckt, weil wir den seit langem, 2003 hatten wir schon, dass wir so einen heißen Sommer hatten. Jetzt haben wir 2018 wieder mitgehabt. Wie verhält sich der Riesling gerade auch mit so einen Temperaturen?
Aber das heißt, ich kann eigentlich diese Jahreszahl auf der Weinflasche, hilft mir eigentlich nur, wenn ich weiß, inwiefern das für diese Region ein gutes oder ein schlechtes Weinjahr war, oder?
Ja, und wie
weil sonst sagt's mir doch
deinen
gar
Geschmack
nichts.
Kennst halt dann auch mit. Ne? Wenn du sagst, du möchtest lieber etwas, was säurebetonter ist und etwas, was eher was ein bisschen säurearmer ist.
Aber das weiß ich ja nur, wenn ich weiß, ob... Also,
ja, da muss ich schon probiert haben. Man muss sich halt dann trauen am Anfang. Aber sowas kann man natürlich wunderbar dann auch, sage ich mal, in einer gut sortierten Weinbar, dass man sich... ausmachen, indem man sich einfach mal rantastet, was mag ich eigentlich? Ne?
Ich hab noch mal eine ganz laienhafte Frage. Das Alter von Wein. Also sind ältere Jahrgänge grundsätzlich besser als jüngere oder kommt es immer nur auf das Jahr an oder beides?
Tja, guter Wein braucht Zeit. Also Weine, die wirklich qualitativ sehr hochwertig produziert wurden, sind in der Regel nicht dafür gemacht, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren getrunken werden. Wein ist immer noch ein Produkt, was besser wird in der Reifung. Man muss da einfach differenzieren. Wenn ich mir ein großes Gewächs kaufe, es ist garantiert nicht dafür gekauft, produziert worden, dass man das jetzt im Jahr 2020 schon trinkt. Das ist einfach zu jung an der Stelle. Hast du aber einen Gutswein oder einen Ortswein, wenn wir uns jetzt mal in der Klassifizierung bewegen, sind das Weine, die für den täglichen Bedarf auch, ich meine, so ein Gutswein kostet im Schnitt 9,90 Euro, das variiert von Weingut und zur Region, aber so im Schnitt ist das die Price Range. Dann gibt es die Ortsweine, die dann so um die 15 Euro sind, da hast du dann auch nochmal mehr Komplexität mit dabei, aber es ist, dass es natürlich spannend ist, Weine einfach zu probieren, wie sie sich entwickeln. Ich finde, das ist etwas, was du ganz, ganz toll begleiten kannst. Natürlich kann jetzt einer sagen, oh, das ist, interessiert mich einfach nicht. Hauptsache, das passt am Abend und ich habe eine Flasche Wein getrunken. Jeder ist individuell. Ich muss sagen, ich begleite das gerade teilweise so, dass ich die Fassproben probiere und dann sozusagen den Wein, seitdem er gelesen wurde, probiere, bis er dann gefüllt wurde, bis er dann im Restaurant ist und dann sozusagen, wie er sich mit der Flaschenreife entwickelt. Das sind unheimlich spannende Schritte, die aber dann auch schon wieder natürlich zu meiner Berufsgattung mitgehören, wo du dir sowas mit anguckst. Ich glaube, dass du da als Endverbraucher, wenn du später ganz, ganz viel Zeit hast, dass man das dann später vor Ort im Weingut sich das alles anguckt und dann vielleicht auch mal mitprobieren darf, kommt das dann später. Aber es ist super spannend zu sehen, wie sich das mit dem Alter entwickelt. Mhm. Ist ja wie beim Menschen.
Wollen wir es mal vielleicht praktisch machen? Wollen wir mal so eine Mini-Verköstigung machen, die dann Theresa und mich vielleicht, sage ich mal, danach befähigt, ein bisschen besser zu wissen, was uns schmeckt und so ein paar Indikatoren zu haben, an denen wir uns besser langhangeln können?
Gerne.
Ja?
Ja.
Also du hast jetzt hier drei Flaschen ausgesucht. Kannst du mal erzählen, warum du ausgerechnet diese drei ausgewählt hast?
Ach, das war jetzt eigentlich ein spontaner Griff, muss ich so eingestehen. Ihr habt gesagt, wir wollen jetzt gucken uns einfach mal jetzt spontan die Flaschen an. Ich habe jetzt einen Weißburgunder aus Württemberg mitgebracht. Ich habe einen Tiroldigo aus Norditalien mitgebracht und einen klassischen Riesling von der Mosel. So, warum habe ich das mitgebracht? Ich möchte euch einmal zeigen, was Riesling bedeutet, wenn es eine schöne Säurestruktur hat, wenn es ein bisschen Restzucker hat. Das haben wir jetzt auch schon öfters angesprochen. Welches Potenzial da ist, wofür eigentlich deutscher Riesling? Ich habe oft Gäste, die auch einfach sagen, ja, sie möchten keinen Riesling trinken, weil der ist süß. Und aber das ist, that's what it's all about. Gerade dafür steht deutscher Riesling, dass man eine geniale Säure hat, dass man ein bisschen Restzucker hat und dass es einfach super lebendig und schmackhaft sein kann. Deswegen habe ich den gewählt, weil es oft einfach so etwas ist, was das aushebelt, was einfach viel Spaß machen kann. Dann habe ich euch etwas Exotisches mitgebracht, was ihr vielleicht noch nicht getrunken habt, aber einfach unheimlich jetzt gerade zu diesem, wir haben den heißesten Tag mit im Jahr, vielleicht dazu passt, dass ich einen Rotwein mitgebracht habe, der eigentlich aussieht wie ein Rosé, ein kräftigfarbener Rosé.
Kommt der auch aus gekühlt
der ist. Der ist auch gekühlt, genau. Ist auch ein Wein, der zum Beispiel produziert wurde, wirklich um ihn bis Ende des Jahres ausgetrunken zu haben. Es ist kein Wein, der hingelegt werden soll und reifen soll, sondern der soll jetzt im Glas Spaß machen und schmecken und Frucht mitbringen.
Der heißt, das können wir auch gleich nochmal sagen, aber wie spricht man das aus? Lézère?
Lézère. Und wenn wir uns das Rückenetikett angucken, verrät es deutlich mehr. Da haben wir 2018 Vignetti delle Dolomiti, mein italienisches Grauenhaft. Aber zu 100% die Rebsorte Tiroldigo. Wir sind bei einem ganz charismatischen Familienbetrieb bei den Foradoris, die viel für die Region getan haben und gerade auch für so die autochthonen Rebsorten in der Region. Und es ist ein Produkt, was ich unheimlich gerne zeige an der Stelle. Und ein Klassiker, aus der Nähe von Stuttgart habe ich aus Württemberg, aus Fellbach, 40 bis 50 Minuten von Stuttgart entfernt, habe ich den Weißburgunder mitgebracht. Das ist eine Monopollage der Untertürkheimer Gips vom Weingut Aldinger, Jahrgang 2018. Da haben wir dann einfach auch nochmal so ein bisschen das Spiel zu dem Riesling im Vergleich, der aus 2017 ist. Ein Weißburgunder, einfach noch eine zweite deutsche Rebsorte mit zu zeigen, eine Rebsorte aus Deutschland an der Stelle, die vielleicht etwas anders ist.
Und du hast ja eben erwähnt, dass ihr alle so gespannt gewartet habt auf den Jahrgang 2018. Also das ist jetzt schon eine Flasche aus diesem Jahrgang, die diesen heißen Sommer mitgemacht hat.
Genau, ja. 2018 waren alle, also ich muss sagen, ich bin auf jeden Jahrgang gespannt, aber es ist natürlich immer einfach gerade dann, wenn es besondere Wetterkonstellationen gibt, wie diese Ausnahme Sommerperioden, wo es besonders heiß ist, dass man dann einfach guckt, wie entwickelt sich das, wie managen die Winzer das, dass die Trauben entsprechend in den Hof geholt werden oder in den Weinkeller, dass gerade diese prägnanten, tollen Säurestrukturen, wofür deutscher Wein auch steht, ja, wie damit umgegangen wird.
Und der Riesling, um den Namen auch noch zu erwähnen, der heißt Trittenheimer Apotheke. Das genau. Ist ja auch ein geiler Name.
Ja, absolut. Und es ist auch eine ganz, ganz tolle Lage an sich. Wir haben ganz viel Schiefer mit drin. Wir haben eine Winzerin mit dabei, die das bewirtschaftet. Sie heißt Eva Klüsserath-Wittmann. Die hat das Weingut von ihrem Papa übernommen und macht dort im klassischen Moselaner-Stil Rieslinge, aber auch mal Ausreißer wie ein Weißburgunder. Und da habt ihr einen Wein mit 8% Alkohol, der...
Was wenig ist eher.
Ja, absolut. Ja. Also zum Beispiel der Weißburgunder hat ja 12. Mhm. Es gibt natürlich... Es ist immer die Frage, ne? Man kann das natürlich darüber aussuchen. Ich kriege auch manchmal die Aufgabenstellung von Gästen, dass sie sagen, sie möchten keinen Wein über 12% haben. Letztendlich denke ich, gibt es viele Weingüter, die das sehr gut im Griff haben, dass man nicht immer den Alkohol schmeckt an der Stelle. Ist nicht immer eine sichere Bank. Ja, die 8% Alkohol sind auf jeden Fall ein sicheres Indiz dafür, dass ein bisschen Restzucker noch mit dabei ist. Hier auch die 12,5% vom Tiroldigo. Ist für einen Rotwein ja eigentlich auch eher wenig, aber auch gerade dahingehend eher der Trend, dass beim Rotwein jetzt nicht mehr auf die 14, 15, 16% Alkohol gesetzt wird, was, sage ich jetzt mal, so in den 80er Jahren ja sehr, sehr verbreitet auch mit war, wo viel auch einfach noch Holzfassausbau stattgefunden hat und die Weine sehr holzdominiert waren. Das ist jetzt ein fruchtiger Rotwein, der ja dieses Lebendige mit sich bringt und nicht durch Holz beeinflusst wurde an der Stelle.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich würde sagen, wir starten mal, oder?
Absolut.
Wir wollen jetzt nicht auch noch darauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, dann wird es irgendwann zu abstrakt, dass die Glasform wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielt.
Absolut. Also wir sprengen auf jeden Fall die ganze Sendezeit. Nein, aber so wie es ist, dass man sich anschaut, welchen Winzer man einkauft, welche Lage man einkauft, welche Rebsorte man einkauft, ist es natürlich auch wichtig, wie man am Ende den Wein präsentiert. Das ist das, was wir am Anfang vielleicht gesagt haben, auch, dass es oft nicht verständlich ist, wenn später am Ende im Restaurant vielleicht ein anderer Preis aufgerufen wird als jetzt im Einzelhandel. Das liegt einfach daran, dass man dann einen Menschen hat, der sich viel Gedanken darüber gemacht hat, wie ich das Produkt und den einfach am besten präsentiere und zwar perfekt. Und das ist eigentlich der Anspruch, den du als Sommelier an dich hast, dass du das perfekte Trinkerlebnis dem Gast liefern möchtest. Und das Glas, damit kannst du ganz, ganz viel steuern. Du kannst mit dem Glas, kannst du Wein befruchten. Na, was heißt befruchten? Aber du kannst es, du kannst den Wein strahlen lassen. Du kannst aber auch einen Wein beschneiden. Beschneiden nenne ich so, oder warum sage ich das so? Weil du, wenn du ein zu großes oder ein zu kleines Glas nimmst, kannst du einfach die Aromen des Weins bestimmen. Die Temperatur macht ganz viel aus, gerade bei diesen warmen Temperaturen. Servier doch mal jetzt einen schönen Rotwein bei Zimmertemperatur. Da möchte keiner mehr Rotwein trinken. Geht zurück auf so eine Sage, dass alle immer sagen, ja, Zimmertemperatur. Nein, der Rotwein früher, wo diese Regel erstellt wurde, da hatten wir noch keine 26 Grad Zimmertemperatur als Durchschnitt. Das geht zurück, wo es so zwischen 16 und 19 Grad noch die Zimmertemperatur hatte. Und wenn man das mal so probiert hat, dass ein Rotwein ganz anders schmeckt, wenn er eine leichte Temperatur mit dabei hat, dann merkt man auch, wie viel man eigentlich sich selber im Zuhause trinken kaputt machen kann. Bitte nicht falsch verstehen, aber man kann es einfach, das ist so ein, man kann es da an der Stelle einfach unheimlich managen. Ein Wein, der zu warm ist, beeinflusst deine Zunge ganz anders, belebt sie ganz anders. Das macht das alles aus dann am Ende.
Also eine gute Temperatur ist dann unter 20 Grad?
Ja. Oder? Beim Rotwein, denke ich, ist das schon auf jeden Fall mehr Freude dann an der Stelle. Gerade bei diesen heißen Temperaturen, also wenn der Wein in einem Lokal, wenn jetzt zum Beispiel bei uns die Weinflaschen da oben, wo die Bierflaschen stehen, herkommen würden und ich da die Flasche rausziehen würde, hättet ihr garantiert keinen Spaß mit dem Rotwein. Was riecht ihr denn jetzt an dem Wein? Jetzt hab ich euch die Trittenheimer Apotheke, den Riesling Kabinett von 2017 eingeschenkt. Wie wirkt der Wein auf euch?
Er duftet, muss ich sagen.
Er duftet, ne? Ja.
Also er hat so einen ganz interessanten, fruchtig-blumigen...
Auf jeden Fall schon mal einen sehr ansprechenden Geruch, ne? Alles klar, und jetzt müsst ihr ihn aber auch mal probieren, weil wir sind ja hier nicht...
Also er ist ziemlich süß. Schmeckt fast ein bisschen nach Blüten, würde ich sagen.
Ja. Ist natürlich immer total spannend, ne? Es ist, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass Weine beurteilt werden, dass schnell ein Urteil gefällt wird über gerade über Wein auch an der Stelle. Das ist dann auch immer da, wie sagt man, da trennt sich dann immer die Streu vom Weizen. Es gibt immer ganz viele Menschen, die denken, dass sie das alles ganz, ganz toll verstanden haben. Aber zum Beispiel, weil das, was du jetzt gerade schmeckst eigentlich, ist entweder nur süß, salzig, bitter und sauer. Und als fünften haben wir den Umami. Alles das, was du jetzt als weitere Wahrnehmung mit hast, ist im Rückgeschmack sozusagen die Aromenbildung, die der Wein mit hat. Da merkst du dann auch immer, wenn dich jemand zuquatschen möchte, was macht er denn, wenn er erzählt, oh, schmeckt ganz toll nach Zitrone? Dann weißt du schon, ja, willst du jetzt hier gerade eigentlich nur angeben, um es kurz zu machen. Weil also, wenn du merkst, du auch dann die ne? Das kommt dann wirklich eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nur über den Rückgeschmack, diese ganzen Aromenbildungen. Spannend, du hast aber sofort auch gesagt, ne? In der Regel sagt man ja Riesling, oh, ich möchte nur trockenen Wein, aber du hast trotzdem nochmal, jetzt natürlich warst du neugierig, aber du wolltest schon noch einen zweiten Schluck nehmen, weil es gar nicht so schlimm war, dass er ein bisschen Restzucker hat, oder?
Nee, das stimmt. Also er schmeckt sehr gut, um es mal total platt zu sagen.
Ja.
Und irgendwie parfümiert. Also das ist kein schönes Wort, das soll man wahrscheinlich über Wein nicht sagen, aber er hat so ein ganz feines Aroma, oder?
Also das würde ich jetzt auch sagen, ich schmecke so, also ich finde, was man merkt als Unterschied zwischen guten und nicht so guten Weinen ist, dass es irgendwie komplex, also wenn sie gut sind, dann würde ich sagen, sind sie irgendwie komplex. Also man kann tatsächlich länger nachschmecken und es ist trotzdem ausgewogen. Also es setzt sich nicht ein Merkmal so ganz penetrant durch. Und das finde ich hier auch. Man merkt zuerst, dass es ein bisschen süß ist. Dann hat es diese typische Riesling-Säure. Aber es ist irgendwie so, ja, ich würde tatsächlich sagen, es ist angenehm. Ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, ist da jetzt irgendwie Pfirsich mit drin? Gar nicht. Ich habe auch mal eine Weinprobe gemacht. Da wurde dann immer, da hatte ich das Gefühl, ist dann aber eher so suggestiv. Ja, schmeckt dir den Pfirsich? Ah ja, genau. Jetzt schmecke ich ihn, aber eigentlich tue ich es gar nicht so wirklich.
Du kannst zu jedem Riesling sagen, da ist Pfirsich drin. Wir sitzen hier zu dritt an dem Tisch und die Wahrnehmung über Aromen wird mit jedem von uns anders sein, weil du isst vielleicht nur die Pfirsiche bei deiner Oma. Du isst den Pfirsich vielleicht nur aus einer ganz speziellen
aus der Dose.
aus der Dose und ich esse gar kein Obst. Ne? Ja. Da haben wir schon mal drei unterschiedliche Geschmacksbilder an einem Tisch. So, deswegen finde ich das an der Stelle immer, das ist Wahrnehmungssache. Man kann das natürlich, man kann das kategorieren. Du hattest vorhin den Chardonnay erwähnt, da hast du vielleicht ein bisschen mehr dieses Äpfelige mit drin. Du hast auch ein bisschen mehr, wenn es im Holzfass war, diese Nussnoten mit dabei. Das ist lernbar. Das gibt für jede Rebsorte, kann ich dir 5 Begriffe sagen, da bist du immer richtig mit. Und dann hört sich also an der Stelle toll an. Was letztendlich wichtig ist am Ende, ist, dass dieses Transparente transportiert wird. Weil das ist, was ihr gerade probiert habt, ist, glaube ich, ein Wein, der Charakter mit sich bringt, der widerspiegelt eine Lage, ein Terroir, Schieferboden, ältere Rebstöcke.
Ja.
Tiefe, Mineralik, das ist alles spürbar in dem Glas und das ist nicht irgendwie herangezüchtet. Da wurden jetzt nicht irgendwelche Geschmacksverstärker an dem Sinne jetzt mal ganz locker gesagt, möchte jetzt da nicht drauf eingehen, wie man einen Wein auch designen kann. Aber da wird nicht dran rumgedreht, dass noch irgendetwas nach XY schmeckt.
Aber würdest du jetzt herausschmecken, sag ich mal, wenn ich dir jetzt einen 1,99 Wein vorsetzen würde und der wäre jetzt nicht besonders gut, wie würdest du den herausfinden? Also wie würdest du das rausfinden, dass der nicht so gut ist?
Das wäre jetzt spannend rauszufinden, aber ich denke, ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt noch einen Schluck nehmen möchte davon.
Mhm. Aber das ist dann schon sehr, das ist dann einfach wirklich über den Geschmack oder wie würdest du es beschreiben?
Was über den Geschmack, ich merke, was es mit meiner Zunge macht. Ich merke sofort auch, in der Regel ist es ganz oft, es gibt Schwefelzusatz bei den Weinen, gerade auch bei Frauen ist es oft, du merkst es, manche sind super empfindlich, die merken halt auch direkt, ob es dann Kopfschmerzen verursacht mit an der Stelle. Du merkst, wie es dir am nächsten Tag geht und von einer guten Flasche Wein
hast du eigentlich keine Kopfschmerzen.
Hast du nur Kopfschmerzen, wenn du 3 Flaschen getrunken hast.
Ja, das stimmt. Ja. Ich merke das auch total, das ist interessant, dass du das sagst. Ich merke, ich vertrage manche Weine viel besser als andere und oft sind diejenigen, die ich in besseren Restaurants trinke, da merke ich, ich kann viel mehr davon trinken und es macht mir nichts aus.
Genau.
Ich würde mal, ohne dass du sagst, mal gerne, wenn wir jetzt kurz mal weiter die beiden anderen noch probieren, würde mich jetzt interessieren, ob wir heraustesten können oder erahnen können, welcher von denen wohl der teuerste ist und warum das so ist.
Ich glaube nicht, dass das geht, aber lass es uns probieren.
Challenge accepted, Theresa.
Okay.
Das ist jetzt kommt der als nächstes, das ist jetzt der Weißburgunder. Und da gibt es auch gleich, oder wollen wir diesen Rot-Rosé probieren?
Ihr könnt beides, ich würde, glaube ich, mit dem Weißburgunder anfangen.
Ja, und dann den Weißen jetzt auch gegen den Weißen im Vergleich.
Ja.
Ist auch ein anderes Glas, ist ein viel bauchigeres, größeres Glas. Eigentlich ja ungewöhnlich für Weißwein, kennt ich so als semi-professioneller Weintrinker eher schon nur für einen Rotwein.
Genau. Also jetzt mal, das ist das Burgunderglas. Ihr habt einen Weißburgunder im Glas. Das andere Glas, was dagegen steht, ist das Bordeaux-Glas. Das ist etwas schmaler nach oben hingehend, hat nicht diese große Oberfläche mit dabei. Bei den Burgunder-Rebsorten ist öfters einfach auch mit zu sagen, dass ihnen eine gewisse Luftzufuhr in dem Augenblick gut tut. Du kannst natürlich damit auch Säure... Wahrnehmung, Steuern, Temperatur, Geruch.
So, Theresa, was sagst du denn jetzt zu dem?
Ich merke es immer wieder, wenn ich einen guten Wein trinke, dann will ich die Flasche austrinken. Und diesen Impuls habe ich bei schlechteren Weinen nicht. Also das ist, glaube ich, so mein Indikator. Ich merke, ich will einfach weiter trinken. Der ist köstlich.
Ist ja wie beim Essen, oder? Also wenn du merkst, dass was nicht in Ordnung ist, möchtest du auch nicht weiter essen, ne? Dann sagt dir der Körper nein.
Genau, aber ich habe, glaube ich, durch meine nicht vorhandene Weinbildung immer das Gefühl gehabt, dass das Wein auf eine gewisse Art auch immer ein bisschen, oh Gott, das ist jetzt furchtbar, das zu sagen, aber es schmeckt oft ein bisschen unangenehm für mich. Und die besseren Weine tun das einfach nicht. Also ich weiß nicht genau, was da anders ist. Da fehlen diese ganzen, vielleicht was du eben, wie hast du das genannt? Du hast ein Wort
dafür. Fehltöne?
Ja, Fehltöne vielleicht. Die sind einfach nicht da bei diesen Weinen. Mhm. Es beißt einen nicht es ist dieses Herbe nicht da. Es ist dieses, manchmal ist Wein ja auch beißend auf so eine Art, ne?
Das manchmal ist, glaub ich, das, was ich mit ausgewogen meine. Ne? Nichts stört irgendwie, nichts schreit so in guten Weinen, würde ich sagen.
Es ist ungeschminkt.
Ja.
Du hast Weine, die jetzt nicht unbedingt vielleicht mit einer gewissen Fruchtnote frisiert wurden, damit sie besonders angenehm im ersten Augenblick rüberkommen. Sie sind einfach ehrlich.
Mhm. Ja. Der ist jetzt hier halt weniger süß auch, ne?
Mhm. Steht aber auch trocken auf dem Etikett drauf. Ne? Bei dem anderen steht nicht trocken drauf. Das ist nun auch das Etikett. Also wenn der Wein trocken ist, muss trocken draufstehen. Wenn es nicht draufsteht und dann auch noch 8% Alkohol mit im Spiel sind, dann weiß man, es ist nicht trocken.
Ja.
Ach ja, und der hier, Entschuldigung, der erste Weißwein hatte jetzt 8%, der hier hat 12 oder sogar
12, ne?
12. Und das wollte ich gerade schon fragen. Es heißt ja, der trockene Wein sei grundsätzlich überlegen oder sei irgendwie das Edlere im Vergleich zu den süßeren Weinen. Zumindest habe ich das oft gehört.
Na, die Weinpreise sagen das teilweise aber nicht, ne? Also wenn man sich überlegt, was auf sag ich mal, Auktionen mit auch zustande ist, gerade die restsüßen Weine, ist nicht unbedingt immer ein Eiswein, aber die Trockenbeeren auslesen, was da für Preise erzielt werden, gerade auch im internationalen Markt.
Aber
ist trocken nicht unbedingt immer nur sozusagen maßgebend an der Stelle oder das edle, also.
Ja, gut, aber die Leute, die ich kenne, die sich mit Wein auskennen, die würden immer eher zum trockenen Wein greifen, glaube ich.
Ja. Muss ich sagen, ist eine persönliche Vorliebe. Also da ist es wirklich, ich kenne auch Menschen, die auch im Weinthema drin sind, aber Kabinett rauf und runter trinken möchten. Aber das ist.
Ich glaube nur, vielleicht ist es so, dass wenn man im Supermarkt, und wie du ja gesagt hast, die meisten Leute kaufen im Supermarkt ein süßen Wein oder nicht trockenen Wein kauft, dass man dann vielleicht häufiger Pech hat und häufiger einen schlechten Wein erwischt, als wenn man einen trockenen im Supermarkt holt? Vielleicht?
Ja, also ich glaube, dass man schon bis zum gewissen Punkt auf der sicheren Seite ist, dass man sich überlegt, dass man vielleicht 2-3 Euro mehr ausgibt. Das heißt jetzt nicht, dass jeder 15-Euro Wein auch der wirklich gute ist. Es gibt ganz, ganz viele, also gerade wenn ich euch die Preise von den 3 Weinen verrate, da sind wir in einem Preissegment, wo ihr sagt, so wow, also
das muss nicht immer teuer sein. Ja, muss ich jetzt nicht ein Jahr drauf sparen und einen Top-Job für haben.
Genau,
ja. Okay, ich habe mich jetzt schon mal den Roten, den Rosé-Roten in die Hand genommen, in dem Bordeaux-Glas, der jetzt so schön durchsichtig ist, so ein bisschen, es gibt ja viele deutsche Rotweine, auch so Trollinger, Dornfelder, glaube ich, die sind auch ein bisschen so durchsichtiger, ne?
Ja.
Oder?
Ja, heller. Es ist spannend, dass heller. Du das sagst. Ja. Wir sind ja hier in Württemberg und gerade da ist ja eigentlich gerade auch so in der Nähe um Stuttgart ist der Trollinger ja sehr gefeiert und man sagt ja immer das Schwabens Abendbrot, dass man sagt, Trollinger und die Stulle passen dazu. Hat sich auch unheimlich viel getan. Ne? Ist nicht immer nur restsüß und kann viel. Trollinger zählt grundsätzlich nicht zu den ganz großen Rebsorten, wie jetzt der Riesling und der Chardonnay, aber das Potenzial ist definitiv auch da, und da kommt es wieder auf den Winzer an. Gerade hier, die Söhne vom Gerd Eidinger haben jetzt in den letzten Jahren Sine Trollinger rausgebracht, wo sie, ich habe jetzt leider keinen da, um euch den im Vergleich zu zeigen, aber wo Trollinger dann auch einfach mal ganz anders präsentiert wird.
Ja.
Nämlich trocken und so ein bisschen in der Stilistik, wie jetzt ihr es beim Lézert hattet, sondern sehr animierend, trocken, fruchtig.
Also jetzt hier der Lézert ohne den Traubenadler, der ist sehr trocken. Ich hätte ihn tatsächlich auch süßer erwartet, weil du ja auch gesagt hast, ist er jetzt ein Rosé oder ist er ein roter?
Nee, schon ein leichter Rotwein.
Ein leichter Rotwein.
Wird aber so als, kann man schon absolut, ist auch so gedacht, dass man ihn ein bisschen kühler trinkt. Hat aber total, wenn man reinriecht, ne? Ihr habt ja erst so ein bisschen so diese Erdbeeraromatik mit bei am Anfang, aber dann hinten raus kommt dieses ganze Kräutrige. Ah,
das ist zum Beispiel interessant. Jetzt, wo du es sagst, würde ich es wirklich sagen, ich kann es total rausriechen, die Erdbeeren. Obwohl ich den dafür im Abgang recht herb fast finde. Mhm. Also so nicht staubig, aber so wirklich sehr unsüß.
Ja.
Mhm. Crispy. Ich merke bei diesen Weinen, dass ich Lust habe, sie im Mund zu behalten und sie nicht gleich runterzuschlucken. Mhm. Das habe ich selten bei Wein, aber man möchte sich so wirklich so durchschmecken auch ein bisschen. Ne?
Das ist eigentlich das Schöne, dass man die Lust weckt, sozusagen tiefer in die Materie einzutauchen und einfach was Lust macht, mehr davon zu probieren und sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch mit anstoßen einfach.
Ich glaube, wir haben uns das so ein bisschen so vorgestellt, Theresa und ich kommen hierher und lernen jetzt wirklich so Basics über Weine, sodass wir ab morgen im Supermarktregal uns viel besser zurechtfinden. Aber ich glaube, da haben wir wahrscheinlich was erwartet, was gar nicht geht, weil es ist ein komplexes Produkt. Es kann jeder eine Flasche kaufen und man kann schon so ein bisschen sich zurechtfinden. Aber wenn man sich wirklich, man muss sich eigentlich doch
durchprobieren.
Und das ist auch gut, oder? Also es macht ja auch...
Oder ihr hättet euch einfach einen anderen Gesprächspartner ausgesucht.
Nein, nee, also ich habe das Gefühl, es macht eigentlich, der Spaß liegt auch darin, sich wirklich rein zu vertiefen.
Ja.
Und sonst kann man einfach, es ist ja auch nichts Schlimmes, daran zu sagen, ich mag halt Chardonnay. Und dann geht man und dann weiß man, der gefällt mir und der gefällt mir nicht. Aber ich habe so das Gefühl, für die nächste Stufe muss man einfach, wenn man Lust darauf hat, wirklich ein bisschen diese Zeit investieren und dann mal zu jemandem gehen, wie du es ja auch gesagt hast, der sich auskennt. Und dann ist es nicht damit getan, zu sagen, Jahrgang, Label, Prädikat, so und so, ne?
Genau.
So, wollen wir jetzt mal raten? Wie sieht's aus?
Also du wolltest wissen, du hast gesagt, du kannst sagen, welches der teuerste ist.
Naja, ne? So habe ich es nicht gesagt.
Du hast gesagt, Challenge accepted.
Okay, ja, leg mal los. Na gut, ja, ich habe natürlich keine. Das Problem ist, dass ich das jetzt verkopfe und denke, es hängt ja vielleicht auch damit zusammen, wie viele Flaschen produziert wurden, generell, wie wirtschaftlich auch das Weingut, weiß nicht, operieren kann.
Rat einfach mal.
Wenn ich jetzt aber einfach nur sagen würde, welcher ehrlich gesagt mir am besten geschmeckt hat, na, ist jetzt lame, weil ich mag halt Riesling. Ich würde sagen, ich würde jetzt das Glas Riesling bestellen. Vom Label her würde ich jetzt schätzen, dass der Weißburgunder der teuerste ist.
Ich würde sagen, der Lézert. Ich weiß auch nicht, warum.
Der Lézert hat ja das lustigste Etikett.
Genau, also der wirkt so wild und nischig. Ich glaube, daran liegt es, dass ich das denke.
Die zwei haben das gleiche Preisgefilde und der ist vielleicht 50 Cent teurer.
Ah, Theresa hat recht, der Lézert. Okay, und wo liegen wir überhaupt preislich?
Wir liegen unter 10 Euro.
Die Flasche? Wenn man es bei euch kaufen würde?
Nein, Einzelhandel.
Im Einzelhandel. Aber finde ich die auch im Einzelhandel, die Weine?
Ja.
Das heißt, wo denn? Bei einem gut sortierten Rewe, bei Karstadt, Perfetto?
Ich glaube jetzt im Rewe nicht direkt, aber es gibt ja hier auch in Berlin, ist vielleicht kann ich an der Stelle ruhig erwähnen. Ich erwähnte ja, dass ich im Weinhandel gearbeitet habe und der Geschäftsführer hier, der sich mit Lars Rutz vor 18 Jahren selbstständig gemacht hat, ist der Inhaber vom Weinladen Schmidt.
Und in der Rheinstraße, ne, Friedenau?
Genau, da gibt es das Schmidt & Co.
Da war ich natürlich schon mal.
Oh, ja. Aber es gibt auch einen sehr spannenden Laden in der Kollwitzstraße, am Kollwitzmarkt. Also wenn ihr da samstags mal unterwegs seid, da ist ein gut sortierter Leiharden und könnt ihr auch viele Weine probieren und dann entsprechend mit einkaufen. Und da bin ich, muss ich sagen, in jeder Also gibt es auch in Lichterfelde einen, im Westend. Aber da ist man auf jeden Fall gut beraten. Es gibt sonst auch noch Planet Wine am Gendarmenmarkt, auch super gut sortiert. Da gibt es einige.
Ich würde noch so gerne, bevor wir aber aufhören, noch mal kurz auf dieses... weil ich meine, jetzt sind wir schon hier und die Weinbar Rutz ist ja nun wirklich eben eine Institution und du mit deiner Expertise. Also wenn ich im Restaurant jetzt nochmal bin und da sind diese unglaublich teuren Weinflaschen. Ich würde nochmal irgendwie so gerne so ein bisschen verstehen, so ist es jetzt für mich, also ab welchem Preisniveau kann ich erwarten, dass es was Vernünftiges bekomme und nochmal zu verstehen, warum gibt es dann da manchmal Weinflaschen auf einer Restaurantkarte, die ein paar hundert Euro kosten und ist es dann wirklich einfach so ein bisschen so, okay, wenn ich das Geld habe, ist es eine nette Spielerei, das ist ein besonderer Wein, warum sollte ich mir das gönnen, wenn ich das Geld vielleicht habe?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das liegt natürlich, das kommt wirklich ganz drauf an, in welchen finanziellen, ich nenne das jetzt mal finanziellen Level, wo du dich befindest. Es gibt Menschen heutzutage, da ist das, spielt Geld überhaupt gar keine Rolle. Es gibt Menschen, die sparen ein ganzes Jahr, um bei uns essen und trinken zu kommen und dann auch sie gönnen sich das im Restaurant. Ich denke, das ist genauso auch wieder, ich muss jetzt leider nochmal auf den Autovergleich mit zugreifen. Ne? Es ist einfach, du brauchst auch dieses High-End-Produkt an der Stelle. So wie es bei einem Auto ist, wo es vielleicht dann nur 50 Stück gibt auf der ganzen Welt, wo Menschen für bereit sind, zig Millionen für zu kaufen. Ich kenne mich leider mit den Preisen da überhaupt nicht aus. Aber genauso ist es auch mit der Nachfrage nach bestimmten Flaschen von Wein. Wenn du eine ganz bestimmte alte Lage hast, ein Weingut mit der entsprechenden Expertise, dass da einfach die Verfügbarkeit an Wein, die Rarheit diesen Wein auch entsprechend sozusagen im Preis steigen lässt. Ja. Das ist, ja, es hat alles seine Berechtigung, aber das ist jetzt letztendlich jedem selbst überlassen, wie viel er Geld er dafür ausgibt.
Und was ist so der spannendste? Könntest du das überhaupt sagen? Also einmal, was ist vielleicht der teuerste Wein, den du mal probiert hast? Wie war das? Und was war so das, hast du vielleicht nicht einen Lieblingswein, aber wirklich so ein besonderes Weinerlebnis mit einem Wein, an das du dich immer noch erinnerst und wo du sagst, so, wow, das war irgendwie ein richtiger Kracher und ist hängen geblieben?
Also der wirkliche Kracher an sich im Glas fällt mir unheimlich schwer, das jetzt genau zu benennen, weil ich einfach da schon sagen muss, dass ich ganz, ganz viele, Gott sei Dank, sehr, sehr, sehr begeisternde, inspirierende Begegnungen hatte bei Wein. Ich aber immer wieder gerne erzähle, dass für mich das erste Mal, wo ich verstanden habe, was Wein ausmacht, wo ich das erste Mal auf einer Präsentation war, in der Ausbildung vom VDP, wo ich mit dem damaligen Sommelier die Weine probiert habe und wir vorab eine Schulung gemacht haben über Aromen im Wein und wir dann auf die Verkostung gegangen sind und wir dann eigentlich das alles besprochen haben, was wir einfach da das erste Mal haben, also was wir vorher gelernt haben, dort abgerufen haben und man erstmal versteht, was alles für Faktoren wichtig sind, was du dann später im Wein riechen und schmecken kannst. Und das ist für mich immer so der zündende Moment. Und seitdem weiß ich eigentlich, seitdem ist in der Entwicklung, je mehr ich über Wein weiß, lerne, erlebe, umso mehr wird mir eigentlich bewusst, wie wenig ich weiß. Also vielleicht tröstet euch das, weil es ist einfach es hilft nichts. Ja. Ich kann, also das sind ja 10 Jahre Gastronomie, wo ich mich wirklich schon von Anfang an sehr intensiv mit Wein, Gott sei Dank, beschäftigt habe. Aber ich immer wieder merke,
es gibt
weiß viel, aber ich bin noch lange nicht da, wo was Wissen angeht, was möglich ist.
Ja. Aber ich merke auch, ich habe noch 50 Millionen Fragen.
Mindestens.
Auch so die Weingüter und sowas. Aber ich glaube, das braucht nochmal eine extra Folge. Also ich hoffe ja immer noch, dass wir mal eine Folge machen, in der wir auf ein Weingut fahren. Weil ich habe schon in vielen, vielen Reportagen immer wieder gemerkt, so dass es eine totale Welt für sich ist und dass es einfach auch ein ganz spannender Bereich, finde ich, von Deutschland ist, die Weinanbauregion und wie das Leben da herrscht, wie die Familien leben. Das ist ja auch extrem traditionell. Trotzdem wird er dann gebrochen, teilweise mit den Traditionen. Es gibt ja auch die jungen Winzer, die jetzt so ein bisschen was anders machen. Und vielleicht haben wir ja das Glück, Theresa, und dürfen mal nach Rheinhessen zum Beispiel oder an die Mosel.
Unbedingt. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ich habe das, ich versuche, also leider habe ich nicht die Zeit, die ich gerne hätte dafür, aber ich versuche es immer wieder regelmäßig mit einzubauen, dass es, weil das sind Sachen, das sind Erlebnisse, die kann dir keiner nehmen, weil du einfach die Menschen, die Landschaft, all das zusammen zu erleben, ist einzigartig und da merkt man eigentlich, wie toll Deutschland ist und gerade auch deutscher Wein sein kann und wie viel eigentlich ja, vor der Haustür liegt und was das eigentlich auch für ein Gut ist, was wir da haben.
Ja. Okay, also ich habe mir gemerkt, ich gucke auf jeden Fall nach dem Weinadler. Ich glaube, so würde ich es jetzt machen. Und dann müsste ich wahrscheinlich einfach ein bisschen rumprobieren.
Genau, ich habe gelernt, ich muss mich da jetzt durchprobieren.
Aber was, ich will einfach nur, dass ihr wiederkommt. Ne?
Ja. Ja, du hast ja schon gesagt, es geht ja auch darum, Lust auf Wein zu machen. Und ja. Ich finde, dass, wenn man eben merkt, das ist nicht so einfach zu beantworten, bestimmte Fragen, dann ist man ja auch so ein bisschen angefixt. Dann denkt man so, ach cool, dann muss ich wohl ein bisschen tiefer eintauchen. Und dann finde ich, ist es eben was sehr Schönes.
Es macht ja auch Spaß, sich dadurch zu probieren. Also es ist ja nicht so wie ein, keine Ahnung, Physikbuch auswendig lernen. Nö.
Schmeckt ein bisschen besser.
Ja. Und damit verabschieden wir uns zum Glück noch nüchtern, aber dafür umso reicher an Wissen für diese Folge Feinkost. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Nancy Grossmann von der Weinbar Rutz für diese Reise durch den Weindschungel. Und danke auch an euch fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Fragen oder Anregungen per Mail. Gerne an feinkost@detektor.fm und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wir sind Theresa Bäuerlein
und Sarah Steinert und wir sagen Tschüss für diese Folge. Habt einen sehr schönen Sommer. Wir hören uns nächsten Monat wieder und bis dahin lasst es euch auf jeden Fall gut schmecken.